euch kurz Mathieu Vonrohr vorstellen. Ich habe Mathieu vor einem Jahr in Hamburg getroffen, beim Deutschen Reporterforum, abends auf dem Fest am Hafen. Und wir haben ganz spontan darüber gesprochen, ob er hierher kommen würde. Er hat sofort zugesagt und wir haben dann überlegt, was könnte das Thema sein, also was wäre interessant, was er uns hier erzählen könnte. Und seine Idee war dann, dass er beim Spiegel was macht, was es in der Schweiz eigentlich selten gibt, nämlich sehr große, aufwendige, recherchierte Geschichten, an denen viele Menschen im Team arbeiten. Und genau, die Idee fanden wir super und wir freuen uns, dass er heute hier ist. Mathieu ist in Olten aufgewachsen, also und dann von Basel aus nach Hamburg gegangen und arbeitet jetzt seit fast 10 Jahren am Spiegel. Zuerst als Reporter, dann als Korrespondent in Paris und inzwischen als stellvertretender Auslandschef. Und in der Position hat er sehr oft die Leitung von großen Reporterteams.
Ja, hallo. Ich glaube, eine Frage müssten wir zum Voraus klären. Soll ich das jetzt eigentlich auf Schweizerdeutsch machen oder auf Hochdeutsch? Gibt es Leute hier, die kein Schweizerdeutsch verstehen? Fangen wir so an. Dann bleiben wir auf Deutsch. Ja, ich freue mich. Danke für das Interesse, für die Einladung. Über den Spiegel gibt es ja so ein paar Vorstellungen, die man immer wieder hört. Man denkt sich, der Spiegel ist so eine Art Armee namenlosen Reportern, gesichtslos, die ausschwärmen und immer nur so im Verbund ausschwärmen. Und das stimmt natürlich nicht. Als ich angefangen habe beim Spiegel, war es natürlich auch mein Ziel, große Reportagen zu schreiben, selber Autor zu sein. Und ich war viel irgendwie auch unterwegs als Auslandsreporter. Trotzdem, glaube ich, gibt es eben eine Form, die wir nicht alleine für uns gepachtet haben, aber die es bei uns relativ oft gibt. Über die es, glaube ich, bei uns so eine Art Spezialwissen gibt. Das ist eben diese Großreportage mit vielen Leuten. Und da ist es dann tatsächlich manchmal so, dass es gar nicht schlecht ist, wenn man ein bisschen wie eine Armee arbeitet. Das ist natürlich ironisch gemeint. Der Titel meines Talks hier heißt eine Spiegel-Titelgeschichte mit 10 Leuten schreiben. Es geht natürlich nicht nur um Titelgeschichten und das gilt auch nicht nur für den Spiegel. Ich glaube, dass es gibt aber ein paar ganz gute Beispiele, glaube ich, aus der vergangenen Zeit, an denen ich einfach mal so ganz konkret zeigen möchte, wie das bei uns so läuft. Ja? Das letzte Beispiel, wo wir so etwas gemacht haben, das war gerade eben erst vor ein paar Wochen, dieses schreckliche Unglück in Österreich mit über 70 Toten in diesem LKW. Das ist dann so ein Moment, wo man sofort weiß, das ist so groß und das ist auch jetzt so, das sagt so viel über unsere, das ist so relevant gerade. Es geht wirklich, das ist die Geschichte der Zeit. Es geht um Flüchtlinge, es geht um Schlepper, es geht darum aufzudecken, was ist da passiert. Und dann schickt man wirklich einfach alle Leute los, die man gerade hat. 10, 12 Leute und versucht eben herauszufinden, was die anderen vielleicht nicht herausgefunden haben, versucht Leute zu finden, die vielleicht noch nirgends gesprochen haben oder zumindest nicht so ausführlich gesprochen haben. Über diesen Text werde ich jetzt heute nicht so viel sagen, außer es gibt Fragen dazu. Dazu einfach auch nochmal, wenn irgendwie Fragen dazwischen sind, bitte jederzeit fragen. Also ich höre dann irgendwann auf und dann können wir auch noch eine Fragerunde machen, aber gerne immer dazwischen fragen. Das war einfach das letzte Beispiel. Das, worüber ich aber heute eigentlich am meisten erzählen werde, ist Charlie Hebdo. Das war der 7. Januar. Ich glaube, wir können sich alle noch daran erinnern, das war ein großer Schock. Und das war natürlich, also ihr kennt das alle, Breaking-News-Situationen, man rennt los, man kriegt Push-Meldungen auf dem Handy. Das ist einer dieser Momente, wo alle sich darauf stürzen und gerade als Wochenmagazin denkt man dann, was können wir jetzt eigentlich noch machen? Wir kommen dann irgendwie am Samstag raus. Die Tageszeitung ist morgen schon veraltet. Und ich glaube, gerade in diesen Momenten sind eben solche Geschichten, wo man einfach mit maximaler Kraft zusammensucht und dann bündelt und dann erzählt, sehr, sehr gut. Das hier war der erste Titel. Ich glaube, der Anschlag war am Mittwoch und wir hatten Donnerstagabend Redaktionsschluss, weil wir nämlich seit diesem Tag am Samstag rauskommen, also seit dieser Woche am Samstag rauskommen. Und es war auch, wir hatten vorgezogenen Produktionsschluss, also ich glaube irgendwie um 17 Uhr mussten die Seiten zur Druckerei. Also das war wirklich sehr knapp. Die Woche drauf hatten wir da ein bisschen mehr Zeit. Und das ist, glaube ich, auch die Geschichte, über die ich jetzt mehr reden werde. Da haben wir nämlich, wir haben mit aller Kraft diesen ersten Titel versucht zu stemmen. Und dann haben wir ganz viele Leute losgeschickt, die fast eine Woche Zeit hatten, um wirklich herauszufinden, wer waren diese Männer, warum haben sie das getan. Ich glaube, dass Täterrecherche manchmal eben wirklich überraschende Sachen zutage fördert. Und für uns war das sehr lohnend, das zu machen, weil wir wirklich auch Sachen dieser Leute herausgefunden haben, mit denen wir nicht gerechnet hätten. Also ich kapituliere nochmal ganz kurz, wissen wahrscheinlich alle noch ungefähr, aber also es gab einen Anschlag am 7. Januar, die beiden Quashi-Brüder Sherif und Said haben also diese Redaktion gestürmt, 11 Personen getötet. Am nächsten Tag ein anderer Mann, Amedi Koulibaly, hat eine Polizistin getötet und dann einen Supermarkt gestürmt, wurde dann erschossen und die beiden Brüder am Tag drauf. So, das war so die Geschichte. Ja. Ich erzähle einfach jetzt mal so ein bisschen, wie das bei uns dann lief. Also, da war dieser Anschlag 11.30 Uhr, dann ist dann sofort die Korrespondentin alarmiert und am gleichen Nachmittag haben wir drei Reporter nach Paris geschickt, weil ihnen klar war, wenn wir jetzt noch etwas Eigenes haben wollen, dann müssen wir einfach viele Leute schicken. Und für weitere Leute in der Redaktion, die halt dann eher so Informationen geflöht haben, Zeitungen gelesen haben, rumtelefoniert haben, die haben dann zugeliefert. Dann noch am Donnerstagnachmittag eben Redaktionsschluss für den ersten Titel. Und dann beginnt halt gleich schon die Planung für den zweiten Titel. Man sagt, okay, wir bilden ein Team. Wen können wir losschicken? Am Samstag ist der erste Titel am Kiosk. Am Sonntag war das Team in Frankreich dann komplett. Und dann blieb uns noch bis Donnerstag im Prinzip, um diese Geschichte zu recherchieren. Also die beiden Themen eigentlich, um die es heute geht, sind Großrecherche im Ausland und Schreiben im Team. Es gibt ja ganz viele Varianten von gewissermaßen Großrekonstruktionen. Es gab ja auch zum Beispiel, also der Spiegel hat ja auch so Geschichten gemacht wie Geschichte des 11. September oder die Geschichte der Finanzkrise auf 30 Seiten erzählt. Das sind aber andere Geschichten. Das sind Geschichten, für die auch große Teams, aber dann zum Teil monatelang arbeiten. Das ist nicht wirklich vergleichbar mit dem, was man dann irgendwie innerhalb von ein paar Tagen oder innerhalb von einer Woche macht. Eine ganz andere Bedingung. Also die beiden Themen, Großrecherche im Ausland, aber in kurzer Zeit und Schreiben im Team. Da ich das erste Mal drei Grundsätze, die ich einfach mal festhalten kann. Also klotzen statt kleckern, Entschuldigung. Die Größe des Teams, wenn man so wenig Zeit hat, ist wirklich wichtig. Also das ist nicht einfach nur Show-off, hey, wir haben so viele Leute. Nein, je mehr Leute man hat, desto mehr findet man logischerweise raus. Zweiter Punkt, Kommunikation. Es bringt nichts, wenn alle Leute irgendwie unterwegs sind, sich gegenseitig aber nicht sagen, was sie herausgefunden haben und womöglich noch in unterschiedliche Richtungen recherchieren. Man braucht deswegen eine Steuerung. Ja? Und man muss vor allem all das, was die Leute rausfinden, untereinander abgleichen. Weil wenn zum Beispiel jemand eine Person findet, die oder einen Namen findet, müssen die anderen davon erfahren. damit Sie womöglich da weiter recherchieren können. Das ist ziemlich essentiell. Und dritter Punkt, Eitelkeit schadet. Als Journalisten und als Autoren sind wir natürlich immer auch eitel und wollen gerne als Autor wahrgenommen werden, möchten gerne unseren eigenen Text schreiben. Und das ist auch absolut richtig. Ich bin ein ganz großer Verfechter von Autorenstücken. Aber in diesem Fall ist es eben schlecht. In diesem Fall geht es eben nicht um Autorschaft, sondern es geht darum, zu kooperieren und sich auch irgendwie einzuordnen in so ein Team. Also, was haben wir gemacht? Das sind ungefähr die Leute, die wir dann vor Ort hatten. Also die Frankreich-Korrespondentin natürlich, 6 Reporter, dann jemanden, der einfach nur recherchiert, Telefonnummern klappert rum, telefoniert, einen sogenannten Fixer, das ist ein französischer Journalist, den wir quasi dazu genommen haben, der einfach mit Kontakten helfen konnte, weil in so kurzer Zeit kann man jetzt keine unbedingt Kontakte zu Staatsanwaltschaft und so aufbauen, das geht nicht. Und Frankreich ist gerade, was das angeht, wirklich kompliziert. Dann hatten wir noch einen Nachrichtendienstexperten, der schauen konnte, was finden zum Beispiel der BND und so raus zu dieser Sache in Berlin. Und dann gibt es eben den Zusammenschreiber und Koordinator. Das war dann meine Rolle in dem Fall. Also man kommt dann an und ziemlich schnell ergibt sich dieses Bild. Ziemlich kompliziert. Also es gibt irgendwie 3 Täter, dann gibt es einen bekannten IS-Terroristen, der irgendwie auch mit denen zusammenhängt, Boubacar el-Hakim. Dann gibt es Jamel Begal, der im Gefängnis sitzt und der auch Verbindungen zu denen hat. Dann gibt es bei Koulibaly gibt es noch die Freundin, wo nicht ganz klar ist, in welchem Verhältnis sie dazu steht. Dann gibt es noch die Frauen. Es ist einfach ein Tableau, wo man erstmal denkt, uff, in 5 Tagen sollen wir da irgendwie jetzt durchdringen. Deswegen ist es extrem wichtig, dass man den Überblick behält, dass man sich nicht verzettelt und auch Rechercheergebnisse dann so zusammenträgt, dass man sie irgendwie noch auseinanderhalten kann. Wir haben dann das gemacht, wir hatten dann das Pariser Büro. Unser Pariser Büro war dann quasi unsere Einsatzzentrale und da haben wir uns jeden Morgen und jeden Abend getroffen. Die da waren, die unterwegs waren, natürlich nicht. Und dann hatten wir das, was wir die Carrie Mathison Band genannt haben, wo man einfach alles aufträgt, alles aufschreibt, was man hat und was man rausfindet und wo man irgendwie was rausfinden will. Also hier, das kann man wahrscheinlich jetzt nicht lesen, aber da steht irgendwie oben links Sherif, dann steht Said, dann steht Koulibaly, dann steht Oumedienne, das ist glaube ich die Freundin, und dann steht noch Benyettou und Co. Benyettou und Co., das war diese Zelle, aus der die beiden Quashi-Brüder stammten. Da haben wir versucht, irgendwas rauszufinden. Also das Thema Umfeldrecherche, man geht erstmal los und versucht einfach alles. Weil es geht ja hier drum, eigentlich herauszufinden, wer sind diese Leute, wer kannte die und darüber, wer die kannte, auch erzählen zu können, wer waren die. In dem Fall, also wir hatten dann Leute, die zum Wohnort von Sherif gegangen sind, seine Wohnung, seine Straße, die Geschäfte, der Fußballclub, die Moschee, Arbeitsort. Das gleiche bei Said, seinem Bruder, was ich jetzt nicht drauf habe, ist Koulibaly, das gleiche. Familienangehörige, Freunde, alte Weggefährten. Und dann gab es eine interessante Sache, ein Waisenhaus in der Corrèze. Da waren die aufgewachsen und da war klar, da müssen wir hin, weil da hatte man auch noch nicht viel drüber gelesen und zum Teil Nachbarn und so, das ist eigentlich immer das Langweiligste, weil Nachbarn sagen eigentlich nie viel und haben nichts gesehen und vor allem erzählen sie allen Journalisten, haben sie allen Journalisten schon das Gleiche erzählt und sind vor allem auch einfach oft nicht gute Kronzeugen. Also nur weil man neben jemandem wohnt, heißt das ja nicht, dass man irgendwas über die erzählen kann. Dann gibt es das Viertel Butte-Chaumont in Paris, da gab es eben diese Zelle von 19e, aus dem die stammten. Das Gefängnis, in dem sie waren, Polizeiakten wollten wir unbedingt haben und ehemalige Jugendarbeiter und Anwälte. Gut, und dann fängt man halt an. Man schickt sich dann irgendwie Sachen zu, sowas wie alles, was man rausfindet, schickt man dann halt irgendwie an die Gruppe. Fußball, Fußballkontakt, Fitnessstudios, Gebetssaal. Hier hat jemand dann irgendwie nach Namen rausgefunden und geschickt und so weiter. Im Prinzip geht es einfach mal ums Sammeln. Aber eigentlich will man ja, man will ja eben wirklich etwas Tiefgreifendes erzählen und nicht nur eben Leute befragen. Und deswegen ist es dann in so einem Fall wirklich Gold wert, wenn man Akten hat. Die haben wir dann bekommen, Vernehmungsakten von den beiden Kouachis, als sie zum ersten Mal verhaftet wurden. Das war etwa 10 Jahre davor gewesen. Und wenn man dann diese Akten hat, dann ist man... Wir haben sie bekommen über Polizeikontakte. Und da war natürlich dann auch dieser Mitarbeiter hilfreich, den wir angeheuert hatten. So haben wir es bekommen. Aber genau kann ich es natürlich jetzt nicht sagen. Aber im Prinzip sind dann diese Akten, wir waren auch nicht ganz die einzigen, die hatten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt überhaupt die einzigen waren, die diese Akten hatten. Die waren zum Teil in französischen Medien schon zitiert worden, aber halt nie richtig ausführlich. Und es ist einfach nochmal was anderes, ob man die dann vor sich hat. Also wenn man eben hier das liest, ja. Also das ist jetzt ein Verb mit Sheriff Kouachi, der dann eben sagt, wird dann gefragt, also wenn Frankreich als Land der Ungerechtigkeit angesehen würde, wäre der Dschihad denn da legitim? Und da sagt er noch, nein, Frankreich ist mein Land, das würde ich nicht tun. Und es sind nicht nur solche Zitate, sondern entsteht dann auch ein Bild von diesen Leuten. Ja? Und man kann dann wirklich, wenn man den Text schreibt, so etwas hier schreiben, nämlich erzählte einem Beamten sein Leben, die Protokolle beschreiben eine Verwandlung. Man kann das dann wirklich, man schreibt das nicht einfach nur so, sondern man hat das dann wirklich selbst gesehen. Und kann dann eben aus diesen Verhören auch wirklich zitieren, und das trägt, glaube ich, schon zum Verständnis bei. Also er sagt dann, ich glaube nicht, dass ich ein guter Muslim bin, er versucht regelmäßig zu beten, aber es gelingt ihm nicht immer, vor allem in Zeiten, in denen er viel kiffe. Ich bin das, was man als Ghetto-Muslim bezeichnet, ich treffe meine Freundin, lebe mein Leben und danach gehe ich und bereue. Ja? Und das war für mich sehr aufschlussreich, solche Sachen zu lesen.
Ja, das ist schon von der französischen Presse recherchiert wurde. Ja. Öffentlich war, habt ihr davon profitiert? Noch gearbeitet?
Also, wie gesagt, die französische Presse hatte zum Teil aus diesen Akten zitiert, aber nicht in so einer Fülle, dass man jetzt sagen konnte, das war alles schon bekannt. Aber wir haben natürlich gesehen, dass diese Akten zum Teil zitiert wurden, und dann wollten wir die haben, weil wir dachten, das ist ein Goldschatz, das muss man gesehen haben, um das wirklich erzählen zu können. Und da gab es noch eine zweite Akte, die ich zumindest nirgends gesehen hatte. Das war nämlich eine Anklageschrift gegen einen als Terroristen verurteilten, Jamel Begal, der sich dann später angefreundet hat mit denen, oder die sich mit ihm. Und da wurde eben Sheriff Kouachi auch verhört. Und da ist er eben nicht mehr so gesprächig. Das Tolle bei diesen ersten Verhörprotokollen war halt, dass der war sehr jung, unerfahren, naiv. Erzählt ja einfach alles. Also, und hier merkt man irgendwie dann schon eine Veränderung, dass er eben nicht mehr redet. Also ich habe nichts zu sagen, sagt er dann. Mehr erzählt er dann auch nicht. Gut, was auch irgendwie hilfreich ist bei so einer Recherche, ist natürlich einfach Reporterglück. Also wir sind dann rum. Also, aber Glück ergibt sich halt nicht immer, nicht nur so, sondern Glück ergibt sich auch aus Anstrengungen. Wir hatten dann Leute, die wirklich in diesem 19. Arrondissement versucht haben, diesen Prediger zu finden, Farid Benyetou. Das war der sie eigentlich radikalisiert hat. Haben so lange gesucht, bis wir tatsächlich dann auch gefunden haben, wo der wohnt, war aber nicht da. Haben dann irgendwie unsere Nummer hinterlassen, und dann hat er angerufen. und wollte gerne reden und sich erklären und wollte halt sagen, hat dann eben erzählt, dass er das alles verurteilt, aber dass er tatsächlich Sherif Quash in letzter Zeit wieder öfter getroffen hat und der machte gerade ganz absurd eine Ausbildung zum Krankenpfleger in einem Krankenhaus in Paris. Und das war einfach, das ist dann eben das Reporterglück. Also am Ende ist es das Ziel bei so einer Recherche, möglichst viel Exklusives zu haben und mit möglichst kurzer Zeit. Und das war, ist jetzt so eine kleine Auflistung von Sachen, die wir dann exklusiv hatten, also die Gerichtsakten, Verhörprotokolle. Wir hatten eine Erzieherin und einen Heimleiter gesprochen, da wo die beiden aufgewachsen waren. Ein Fußballtrainer von dort, einen ehemaligen besten Freund, eben diesen Farid Ben Yetou, ehemaligen Anwalt, Untersuchungsrichter, diverse Nachbarn, zwei Imame, Gefängnisseelsorger, Freundin, eine beste Freundin der Frau von dem einen Bürgermeister und Streetworker in einem Vorort von Paris, die die sehr gut kannten. So, und das ist dann irgendwie einfach am Ende eine riesige Materialsammlung. Man hat dann einfach wahnsinnig viel Stoff. Und dann kommt man zum zweiten Problem. Man hat wahnsinnig viel herausgefunden. Aber jetzt ist die Frage, wie erzähle ich das eigentlich? Weil es ist ja toll, wenn ich irgendwie wahnsinnig viele kleine Detailinformationen habe. Wenn der mir was erzählt und der mir was erzählt. Aber am Ende ist das einfach so ein Wust und ein Chaos, dass ich das auch niemand versteht und auch niemanden interessiert und dass es auch niemand liest. So. Also deswegen beim Schreiben im Team gibt es ein paar Sachen. Ich glaube, da braucht es wirklich eine ganz klare Rollenverteilung. Es gibt die Leute, die sind dann Zulieferer und es gibt Leute, die sind Zusammenschreiber oder einen Zusammenschreiber. Also Demokratie funktioniert nicht bei so großen Texten. Im Prinzip muss auch jeder wissen, dass ich arbeite jetzt halt fürs Ganze und der eine, der koordiniert dann. Und da kommt hier in der Ankündigung zu meinem Workshop stand, dass ich erzähle, warum am Ende wie alles aus einer Feder klingt. Und die Antwort ist, weil halt eben auch alles aus einer Feder kommt dann am Ende. Also es ist relativ simpel, aber es ist dann doch nicht so simpel, weil damit das alles klappt und auch in kurzer Zeit, muss man eben darauf achten, dass die Zulieferungen irgendwie auch verwertbar sind. Also es gibt da extrem unterschiedliche Philosophien, wie Leute das auch bei uns jetzt gerne machen. Es gibt also Leute, die haben lieber wirklich so gearbeitete, ausgearbeitete Textblöcke, die sie irgendwie einfügen und aneinandersetzen können und dann womöglich schon noch verändern, aber nicht nur Materialsammlungen. Und dann gibt es eben Leute, die mögen einfach Faktenblöcke, ja, und die schreiben dann den Text komplett selbst. Mir geht es so, dass ich es eigentlich lieber mag, wenn das schon irgendwie so eine Art Text ist. Das muss jetzt nicht alles total ausformuliert sein, aber es ist einfach schon gut, wenn das irgendwie in einer klaren und einfachen Sprache aufgeschrieben ist. Wichtig, man muss natürlich als Zulieferer wissen, was ist eigentlich gefordert. Und gefordert sind auf jeden Fall Details, sind Szenen, die man wirklich erzählen kann, weil gerade bei so einem großen Text kann man nicht einfach nur Informationen liefern, sondern man braucht wirklich Szenen und Personenbeschreibungen, weil man braucht eben auch in so einem Text, und das sage ich gleich nochmal, braucht man natürlich Protagonisten. Man muss das an einzelnen Leuten erzählen. Das hilft einfach wahnsinnig als Strukturierungsmittel. Und auch wichtig, immer zu viel liefern. Also es ist halt einfach so, wenn man zuliefert, ein Teil wird dann weggeworfen und manches, es kann auch vorkommen, dass das Ganze weggeworfen wird oder zumindest man braucht immer etwas zur Auswahl, wenn man das zusammenschreibt. So, also was braucht man? Man braucht, um so einen großen Text zu schreiben, braucht man Protagonisten, Szenen, Akten helfen. Dann ist natürlich irgendwie wichtig, dass man irgendwie Hintergrundwissen, also zum Beispiel man muss dann zum Beispiel wissen, die dschihadistischen Netzwerke in Frankreich, die irgendwie zurückreichen zum Algerienkrieg. Ja, solche Sachen, die muss man irgendwann mal irgendwie gelesen haben, damit man sie verarbeiten kann im Text oder zumindest einfach als Folie für sich selber hat. Dazu kann man auch mit Experten reden und, was hier so ein bisschen albern klingt, Gedanken ist auch ziemlich wichtig, weil so ein Text kann nicht einfach nur davon leben, dass man einfach erzählt und dann ist das und dann ist das und dann ist das und dann Wissen, sondern man muss das ja auch irgendwie einordnen. Und das Wichtige dabei ist, glaube ich, oder das Interessante, man kann dann halt auch Leute beauftragen, Gedanken zu haben, also sich Gedanken zu machen und wirklich, weil wenn man jetzt rumrennt und irgendwie den ehemaligen Lehrer sucht, kommt man vielleicht nicht unbedingt dazu, sich Gedanken zu machen, aber der Text braucht Gedanken. So. Also, wenn man jetzt zusammenschreibt, ist es extrem hilfreich, wenn man möglichst früh eine Idee hat für eine einfache Dramaturgie. Ja? Die einfachste Dramaturgie überhaupt ist logischerweise immer die Chronologie. Chronologien haben aber auch den Nachteil, dass sie sehr langweilig sein können. Also muss man da aufpassen. Es gibt ja auch andere Sachen. Man kann zum Beispiel, keine Ahnung, man kann von einem Bild ausgehen und dann immer wieder darauf zurückkehren. Aber es ist einfach gut, etwas zu haben, relativ früh, wo klar ist, so würde ich gerne vorgehen. Weil dann kann man nämlich auch den Leuten klarer sagen, was man von ihnen braucht. Auch gut ist, wenn man relativ früh mögliche Protagonisten identifiziert, damit man jetzt nicht zu tausend Leuten irgendwie Details kriegt und ob sie einen Bart haben und Brille und wie sie so reden, sondern was man halt relativ früh weiß, welche Leute muss man eigentlich beschreiben in dem Text. Weil es gibt einfach Leute, die kommen vielleicht nur ganz kurz vor oder gar nicht oder sagen nur einen Satz dann, obwohl man riesige Blöcke über sie hat. Dann auch eben Szenen, habe ich schon gesagt. Dann die ganze Nacherzählung, die man jetzt nicht selber recherchiert, aber die man irgendwie auch erzählen muss, auch die muss ja irgendwie drin vorkommen und auch das muss man irgendwie, verteilen. Und dann muss man sich einfach einschließen und um Ruhe bitten, weil die Rolle ist nicht ganz leicht, also man kann das auch aufteilen. Ich habe ja gesagt, man braucht einen Zusammenschreiber und einen Koordinator. Eigentlich ist es am besten, wenn der Koordinator des Ganzen auch der Zusammenschreiber ist, weil der weiß dann immer, wer gerade wo ist. Die rufen dann zum Beispiel an. Also in dem Fall war das dann so, ich erhalte eine Nachricht, wir sind jetzt gerade im Heim und wir haben jetzt gerade mit dem Chef des Heims reden können. Dann ruft jemand an und sagt, ey, ich habe jetzt gerade mit dem ehemaligen Imam von ihm gesprochen und du musst das alles halt auch im Kopf dann immer so zusammensetzen. Aber das ist auch wichtig, dass du weißt, was gerade rausgefunden wird. Aber gleichzeitig, wenn du dann zusammenschreibst, musst du dich irgendwann mal auch daraus zurückziehen. Das ist nicht ganz leicht. Also du musst irgendwann mal den Punkt finden, wo du das Gefühl hast, das läuft jetzt von selber und alle wissen, was sie schreiben müssen, weil sonst koordinierst du bis zum Schluss und dann sollte der Text fertig sein und dann ist er immer noch nicht da. So. Ich zeige jetzt einfach mal so ein paar Beispiele für Zulieferungen, wie die aussehen können. Ne? Also hier sind zum Beispiel zwei Gefahren in La Grande Borne. Das ist eine Banlieue von Paris und die haben halt beschrieben, oder der hat beschrieben, wie es da aussieht. Ja, das ist jetzt einfach nur im Prinzip so ein Beschreibungstext. La Grande Borne ist eine der berüchtigsten Banlieues der französischen Hauptstadt. Banlieue stimmt zum Beispiel nicht, das ist keine Banlieue, das ist eine Cité, aber es ist, aber im Prinzip geht es einfach mal darum, da zu beschreiben, was habe ich da gesehen. Es ist auch interessant, dass dieser Knast, wo die auch dann drin waren, direkt daneben ist. Und dann hat er dann eben geredet mit diesem Philippe Riot, der hier auch zitiert wird, der Bürgermeister. Und sowas kriegt man dann und das muss man dann verarbeiten. Ja, das habe ich zum Beispiel jetzt, glaube ich, da habe ich jetzt, glaube ich, ziemlich viel davon dann auch genommen, weil das ist einfach wichtig, das ist ein wichtiger Ort, das erklärt, woher die kommen. Und ein Bürgermeister, der ihn auch noch gekannt hat, das ist eine gute Figur, auch wenn man den jetzt nicht ewig lang macht. Dann hatte ich hier eine Zulieferung, da hat jemand geredet mit dem ehemaligen Gefängnisseelsorger von dem Gefängnis und dieser Khalil Merun und mit dem, da hatte ich eine riesige Zulieferung über den, Da steht jetzt zum Beispiel auch drin, der gebürtige Marokkaner kann sprechen wie ein Geistlicher mit sanfter Stimme und beruhigendem Timbre und so. Das braucht man alles jetzt nicht, diese Geschichte. Also das ist schön, dass das aufgeschrieben wurde, aber am Ende brauchte ich von diesem Khalil Merun dann halt wirklich nur ein paar Informationen, nämlich darüber, was hat er von denen gesehen, wie war das Verhältnis untereinander im Knast, was hat er da beobachtet. Ja? Man will jetzt keine Reportage machen über die Arbeit dieses Mannes. Das muss alles irgendwie da drin Platz haben. So, und jetzt noch diese Zulieferung, das ist ein Beispiel dafür, was auch passieren kann. Also eine Reporterin ist wirklich tagelang in einem Ort gewesen, der heißt Charleville-Mézières, an der belgischen Grenze, und da war auch ein Teil der Familie von den Quashis, nämlich Schwager. Und sie ist da tagelang rumgerannt und hat versucht, mit dem zu reden. Und am Ende war das halt einfach leider, also sie hat wirklich eine riesige Zulieferung geschrieben und das war auch interessant. Man hätte das wahrscheinlich auch in der Tageszeitung gut als kleine Reportage oder so drucken können, aber das hat einfach nicht in die Geschichte reingepasst, weil dann am Ende sie nicht wirklich Informationen bekommen hat, die das Bild abgerundet haben, diese Leute. Das heißt, wir haben es halt einfach, ich habe es einfach weggelassen. Und das ist dann halt immer ein bisschen traurig. Ja. Also es geht einem selber ja auch so, man zuliefert und dann hat man sich echt Mühe gemacht und dann hat man auch noch was rausgefunden und sie hat ja hier auch kurz mit dem geredet. Dann denkt man, ja, scheiße, habe ich mir die ganze Arbeit umsonst gemacht. Aber das kann man halt eben vorher nicht wirklich absehen. Und in dem Fall musste ich dann darauf verzichten. Und ich glaube, das ist wirklich, das meinte ich am Anfang mit Verzicht auf die eigene Eitelkeit. Also am Ende passiert dann halt eben das, dass man leider umsonst gearbeitet hat. So. Was meinst du? Ja, klar. Ja. Ja. Ja, das wäre ja schon fies. Ja, das ist ja eine Teamarbeit und dann am Ende, keine Ahnung, vielleicht, also sie hat sowieso auch noch irgendwas anderes gemacht, was dann drin war. Aber ja. Gut. Und jetzt auch zum Thema Zusammenschreiben. Ah ja, genau. Das ist ganz interessant, an dem Samstag, als wir rausgekommen sind, kam die Süddeutsche auch raus, auch mit einer großen Recherche, auch über die Täter, am gleichen Tag. Und da habe ich zuerst gedacht, ärgerlich. weil die hatten nämlich das ganze Buch 2, das ist im Prinzip so lang wie eine Spiegel-Titel-Geschichte. Und dann denkt man, gut, wir sind jetzt halt auch nicht mehr die Einzigen, wir sind auch nicht die Einzigen, die auf diese Idee kommen und so weiter. Und die haben auch immerhin, glaube ich, 6 Leute geschickt. Und dann liest man dann sowas, also hier, das war die Stelle in unserer Geschichte über die Jugend in der Corrèze. Da wird dann halt beschrieben, wo haben sie ihre Jugend verbracht. Ja, eine schmale Landstraße führt durch die Hügel nach Treignac, ein 1400 Einwohnerdörfchen in Limousin, verwitterte Steinhäuser, säumen kleine Straßen und Gassen und so weiter. Dann kommt Suzanne, war jahrelang die verantwortliche Erzieherin und sagt halt eben, dass sie das alles gar nicht fassen kann, weil die halt eben überhaupt in keiner Weise extremistisch waren, sondern sehr vielversprechende Kinder. Ja, und das ist auch, finde ich, dann am Ende jetzt bei unserer Recherche, für mich persönlich war das wirklich das Interessanteste, zu sehen, wie die aus diesem Waisenhaus, wo alle das Gefühl hatten, nee, das sind fröhliche Kinder, denen eine große Zukunft bevorsteht und wo es keine Probleme gibt, dann plötzlich diese Kinder, als sie zurück nach Paris kommen und in dieses falsche Umfeld entwurzelt sind, dann plötzlich eben radikalisiert werden. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass man da hingeht. Das ist jetzt nicht einfach nur Voyeurismus, sondern es geht wirklich darum zu verstehen, warum sind die geworden, wie sie geworden sind. Ja? Und dann liest man die gleiche Stelle in der Süddeutschen. Treignac ist tiefste Provinz, aus Paris in diese grüne Hügellandschaft kommt, erlebt einen Kulturschock. Die größte Gefahr für Jugendliche lauert auf der sturgeraden Avenue Lyon-Vaché, auf der rast der Durchgangsverkehr durch den 1400 Einwohnerort und so weiter und so fort. Also man hat dann schon das Gefühl, okay, die haben eigentlich das Gleiche gemacht. Das ist dann erstmal so ein bisschen sauer. Dann auch wirklich eine gute Geschichte gemacht. Also das ist jetzt, dann liest man aber diesen Einstieg. So fängt die Geschichte nämlich an. Im Herbst 1980 erscheint ein französisches Satireblatt mit einer provokanten Schlagzeile. Charlie Hebdo schmeißt die Juden aus seiner Redaktion. Es ist ein Protest gegen eine Welle antisemitischer Attentate, die das Land erschüttern. Satire. Paris in den frühen 80er Jahren. Im Élysée-Palast regiert François Mitterrand. Ich glaube, so kann man heute nicht mehr anfangen. Also ich glaube, die Leute haben einfach nicht die Zeit. Erst einmal zu schauen, okay, das ist, am Anfang ist es so ein bisschen um die Ecke und dann Paris in den frühen 80er Jahren und wir erfahren über was über Mitterrand. Ich glaube, das ist ein unglücklicher Einstieg. Also auch hier war der Gedanke, glaube ich, Chronologie, ja. Chronologie ist gut, aber halt nicht so, dass man ganz hinten anfängt, weil dann ist es irgendwie, dann ist es einfach langweilig. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass unser Einstieg brillant war, überhaupt nicht. Ich würde den heute ganz anders machen. Sie waren unauffällig, sie waren freundlich, das sagen ihre Nachbarn über die Brüder Sherif und Said Qureshi. Sie waren richtig nette Jungs, so erinnert sich der Leiter des Kinderheims, in dem sie aufgewachsen sind. Ich weine um die Menschen, meine Freunde, die Jungs, die ich gekannt habe. So, kann man einen Menschen, also im Prinzip fängt man dann einfach direkt mit der Reaktion auf die Leute, auf die Tat an, die sie gekannt haben. Wie gesagt, ich finde das jetzt auch, es ist jetzt kein brillanter Einstieg. Ja? Ich zeige dir jetzt nicht, um zu zeigen, wow, so toll ist das, aber ich glaube trotzdem, und ich würde es heute anders machen, aber ich glaube,
Bitte?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde, also ich würde es, glaube ich, einfach sprachlich anders machen. Also ich finde das jetzt so ein bisschen, ich finde das jetzt, ja, ein bisschen, auch ein bisschen unauffällig als Einstieg, sagen wir mal so. Aber ich will einfach nur sagen, ich glaube, es ist irgendwie wichtig, eben eine gute Dramaturgie zu haben für die Geschichte. Und ich glaube, vom Prinzip her ist das jetzt, ist das jetzt ein besserer Einstieg, als 1980 mit Mitterrand anzufangen. Aber ich glaube, was am Ende den Unterschied macht zwischen den beiden Geschichten, und ich glaube, die wirklich, also ich habe mich auch zu Recht geärgert, weil die Süddeutsche war, die hatte eine sehr gute Geschichte, aber sie hatten halt letztlich nicht die ganzen exklusiven Sachen, die wir hatten. Sie hatten nicht die Akten, sie waren bei sehr viel weniger Leuten gewesen. Sie hatten sehr viel dann nacherzählt aus der französischen Presse. Es war ein schön geschriebener Text. Also ich glaube, der war zum Teil sprachlich fast sorgfältiger als unserer, weil unsere natürlich in großer Hektik dann auch entstand. Aber ich glaube, am Ende dann doch irgendwie das Entscheidende dann ist, dass man eben mehr erzählen kann, als eben schon in der Zeitung stand oder als in der französischen Presse stand. Und das ist uns, glaube ich, deswegen gelungen, weil es eben so ein großes Team war und weil wirklich alle möglichen Leute finden konnten und Informationen. Und ich zeige jetzt einfach nochmal ganz kurz so zum Schluss. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, anzustreichen bei der Geschichte, so welche Teile aus verschiedenen Zulieferungen irgendwie kommen. Also man sieht jetzt zum Beispiel hier, der erste Satz ist jetzt von jemandem, dann kommt der Teil danach, ist von jemandem, das ist eine ziemlich lange Passage, die ist eher so Einordnung, die hatte dann irgendwie ich gemacht, wobei hier zwischendurch auch noch dann was anderes kommt von jemand anderem und dann fängt irgendwie an, Jugend in der Corrèze, in Violett, dann geht es so weiter, das ist dann ein relativ langer Teil, der von jemandem ist, der wirklich da in dem Kinderheim war. Und dann kommt zuerst Rosa und dann Violett. Und Violett ist dann aus den Akten, nämlich die Geschichte mit den Dschihadisten aus dem Park. Ja. Und so sieht man, sieht's dann am Schluss aus. Auch da wieder ganz verschiedene Zulieferungen. Also blau, dann durchgestrichenes Gelb und dann grün und dann nochmal gelb. Also ich habe einfach nochmal so gezeigt, wie sich das so zusammensetzt. Und wenn man dann den ganzen Text einfach mal so anschaut, ist es einfach eben, es ist eben nicht einfach nur die Zulieferungen aneinander Also es ist nicht so, einer schreibt einen Blog und dann schreibt noch einer einen Blog und dann schreibt noch einer einen Blog und dann wird das einfach alles ineinander gehängt, sondern es muss so ineinander verwoben werden, dass es wirklich dann am Ende ein Text ist. Und ich glaube, das ist sogar jetzt noch zu schematisch, also ich glaube, es ist eigentlich noch komplizierter, es hat ja nicht genug Farben, um es wirklich in der ganzen Komplexität darzustellen. Aber ich glaube, das zeigt einfach jetzt einmal so ein bisschen wie so ein Text. Der wird dann eben in dem Sinne nicht geschrieben, der wird gebaut fast. Ja? Und ja. Und ich glaube, am Ende ist das natürlich jetzt ein Beispiel aus der alten Printwelt. Ja? So Wochenmagazin, die machen eine, ja, ganz viele Leute, es kommt eben nicht aufs Geld an, wenn man die losschickt und so. Aber ich glaube, es ist jetzt eben nicht nur ein Beispiel aus der alten Printwelt, oder es geht jetzt nicht nur um alte Printwelt und um unbeschränkte Ressourcen. Ich glaube letztlich, dass diese Art von Teamwork und mit dem Team arbeiten und gemeinsam eben so eine Geschichte zusammentragen, auch in Wahrheit trotzdem, also eigentlich eher wichtiger wird. Weil, also erstens für Printmagazine, glaube ich, sowieso, weil wenn uns noch irgendetwas unterscheidet, am Ende der Woche, nachdem alles schon gelesen wurde, kann man eigentlich nur die Leute noch überzeugen, das Magazin zu kaufen, wenn da etwas steht, was sonst nirgends steht, wenn es in einer Weise erzählt wird, dass man es gerne auch liest und dass man das Gefühl hat, okay, das wusste ich jetzt noch nicht erstens und zweitens ist ein guter Überblick. Und ich glaube aber auch, dass das letztlich auch in Zeiten des multimedialen Erzählens immer noch wichtig ist. Also ich glaube, dass es auch wichtiger wird, dass man eben so Team-Efforts macht. Und so wie der einzelne Autor, der Autorentext, der brillante Autorentext wichtig ist, glaube ich, ist eben auch so die Möglichkeit, dass man 5 Leute irgendwo hinschickt, die etwas zusammentragen. Also ich glaube, das stirbt nicht, sondern es wird eher wichtiger. So. Ja, ich hoffe, dass das jetzt irgendwie so ein bisschen einen kleinen Eindruck gegeben hat. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es Fragen.
Ja, mich würde interessieren, sieht jetzt doch so ein bisschen baukastenmäßig aus und gleichzeitig hast du am Anfang gesagt, dass ja alles wie aus einer Feder klingt, weil du es dann doch schreibst. Und wie stark werden dann die Stücke damit verändert?
Ja, also die werden ziemlich verändert. Also manchmal bleibt, also es kommt darauf an, ja? Also manchmal passt es und ich glaube gerade, was ich eben sagte, dass diese Stücke, dass es ganz gut ist, wenn diese Zulieferung nicht von jemandem kommt, der möglichst seinen eigenen Sound da reinbringen möchte, sondern dass man sich eher so ein bisschen zurücknimmt als Autor. Das ist, glaube ich, wichtig, weil dann ist es leichter, das dem Zusammenschreiber das zusammenzuschreiben und dem Ganzen einen Sound zu geben. Ja, am Ende, das soll jetzt einfach nur zeigen, woher das stammt. Aber am Ende ist es natürlich eben nicht so, dass das dann so abrupt aufhört, sondern es soll natürlich alles ineinander übergehen. Das ist, und deswegen verändert man es dann auch sehr stark, zum Teil. Ja.
Den Text sehen die Autoren dann am Schluss nochmal ihren Abschnitt und können sagen, nee, das ist aber überhaupt nicht das, was ich übergehen wollte. Diskutierst du
nochmal mit ihnen? Ja. Also, gut, bei so einer Geschichte muss ich sagen, das war wirklich also extrem knapp. Ich glaube, zum Diskutieren war jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber natürlich, jeder bekommt dann sozusagen den Text, den Rücklauf des Texts. Und wenn Fehler drin sind, logisch. Bei uns gibt es ja auch immer noch die Dokumentation, das Fact-Checking, die dann auch nochmal drüber geht und schaut, ob Fehler drin sind, aber auch die einzelnen Autoren sagen dann natürlich, hey, Moment, nee, das stimmt so nicht und das hast du in den Sinn entstellt und so, und dann ändert man es natürlich, klar.
Ja. Aber meinst du, dass du recherchiert wurde, dass du da nicht noch mehr müssen?
Und ich glaube, wenn du, also eben bei so einer Geschichte wirklich, wenn du uns die Zeit davon rennt. Also, ja, ich glaube, ich habe Donnerstag um 15 Uhr oder so musste ich es, glaube ich, abgeben. Und ich habe irgendwann Mittwochnacht angefangen, also irgendwie um 11 oder so. Hab dann aber nochmal geschlafen. Ja. David?
Du hast gesagt, Kommunikation ist ganz wichtig, und auch alle Beteiligten immer den aktuellen Stand der Recherche kennen. Verwenden wir da spezielle Tools dafür, weil ich stelle mir vor, wenn man dann E-Mails kommuniziert, dann hat man schnell gar keinen Überblick mehr, sondern nur mehr Ablenkung von der Recherche.
Also ich glaube tatsächlich, wenn ich das wieder machen würde, das nächste Mal würde ich versuchen, mit so etwas wie Slack oder so zu arbeiten. Aber jetzt in dem Fall nein, weil es war wirklich E-Mail, SMS, Anrufe. Man muss ja auch daran denken, wir sind in Frankreich, es entstehen hohe Roaming-Kosten. und das geht dann nicht. Also dann, ja, SMS, anrufen. Aber gerade in Deutschland, also ich meine, viele solche wir machen ja viel öfter solche Recherchen in Deutschland. Und dann logischerweise könnte man gut mit so einem Tool wie Slack arbeiten.
Dann zwei Fragen. Wie zufrieden bist du jetzt mit dem ganzen Programm, das ihr in einer Woche herausgefunden habt, jetzt rückwirkend? Also habt ihr die Rede getroffen, habt ihr die Menschen getroffen? Mhm. Ja, weil man hört ja dann relativ lange nichts mehr, lustigerweise. Ja. Journalisten recherchieren ja wirklich nicht nochmal so reingehen, ein halbes Jahr später.
Also die Geschichte dieses Textes ist ganz interessant vielleicht deswegen, es war so, als das passiert ist, wir haben ja noch ein Reporter-Team, das Gesellschaftsressort, und das wollte auch eine große Täterrecherche machen, eine groß angelegte, aber mit mehr Zeit. Und die wollten das im Prinzip auch, wir hätten dann auch quasi noch mitgemacht und weitergeholfen, aber im Prinzip muss ich sagen, dass wir in dieser Woche so viel herausgefunden haben tatsächlich und auch Details herausgefunden haben, dass man dann eigentlich sagen musste, die Geschichte ist jetzt nicht auserzählt, aber wir haben doch so viel über die herausgefunden, dass jetzt noch einmal so eine große Geschichte zu machen, zumindest in den Monaten danach, dass sich das irgendwie gedoppelt hätte. Also ich kann mir schon vorstellen, immer noch, dass wir da noch einmal rangehen und das groß erzählen. Aber ja, ich war schon doch am Ende ziemlich glücklich damit, was sie herausgefunden haben, weil das war auch nicht selbstverständlich. Das hätte auch ganz anders laufen können. Dann hätten wir auch für die Süddeutsche vor allem irgendwie am Ende Informationen aus französischen Medien übernehmen müssen. Und so, dass wir so viel Eigenes gehabt haben, das war tatsächlich auch Glück.
Und die Zulieferer, sind das Leute, die bei euch auf der Redaktion angestellt sind, das freie Journalisten?
Nur festangestellt.
Wie einfach ist es mittlerweile noch für euch, 10 Leute oder 15 Leute auf Abruf bereit zu haben?
Gut, die sind ja nicht auf Abruf, sondern die arbeiten eben in anderen Sachen. So. Und dann sagt man halt irgendwie, sorry, aber die Reportage, an der du gerade bist, die muss jetzt halt darauf warten oder das hat jetzt Priorität. Und das geht aber schon. Also jetzt auch bei den Lastwagen und so kriegt man schon so 10, ich glaube in dem Fall waren sogar 15 Leute zusammen. Also ich glaube mit Schlussredaktion, also Korrektorat und so, die bei uns auch zur Redaktion zählen, sind es glaube ich 250.
250. Wie ist die Erfahrung, also als deutscher Journalist, wenn man da hinkommt bei der Regierungsstelle, so Polizei, und gleich so nach Akten fragt, also ist es anders als in Deutschland, geben sie alles frei, also auf Abruf?
Eine französische Polizei ist extrem verschlossen. Da bekommt man eigentlich nur Informationen, wenn man die persönlich kennt. Also das ist auch, also in Deutschland oder ich glaube in der Schweiz wahrscheinlich auch, ist es eher dann so, dass man dann über die Medienstelle Informationen bekommt. Also jetzt sowas natürlich nicht, aber französische Medienstellen von Behörden sind oft eher dazu da, Anfragen abzuwehren, als sie zu beantworten. Das heißt jetzt in dem Fall, da braucht man wirklich Kontakte zu Anwälten, die dann diese Akten hatten.
Und die Kontakte hattet ihr dank den Korrespondenten in Frankreich?
Zum einen und zum anderen dank dieses Mitarbeiters des Französischen, den wir noch dazu geholt haben. Ja.
Wie viele Leute sind jetzt bei so einem Text zuständig für das Fact-Checking? Und wie viel Zeit haben die da noch?
Also das Gute ist, die bekommen schon die ganzen Zulieferungen, deshalb können die schon in die Zulieferungen schauen. Und dann, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wie viele da waren, aber das können schon so gut 5, 6 Leute gewesen sein, die da dran waren, sagen wir mal 5. Und die haben natürlich dann, dann, wenn der Text bei uns heißt es dann Fahne wird, also wenn er quasi fertig ist in der ersten Fassung, dann, das ist noch wirklich ein Begriff aus der alten Printwelt, ich weiß, dann legen die nochmal richtig los. Also die haben schon so dann, also die fangen schon am Tag davor natürlich irgendwie an, mit dem die Zulieferung kommen, aber das die eigentliche Arbeit, die machen sie dann natürlich in ein paar Stunden.
Ja. Wie ist so das Selbstverständnis in eurem Team? Du hast von Armee gesprochen, bist du der Chef?
Also das mit der Armee war natürlich ein Witz. Wir sind alle ganz nett zueinander und es wird auch nicht kommentiert. Aber nein, das ist das. Also man hat ein Team und man arbeitet zusammen und das ist eigentlich schon einfach ein großer, wirklich ein Team, also so ein Team-Spirit. Ja? Man will ja, was halt nicht funktioniert, sind Leute, die so Ego-Shooter sind und die irgendwie, die eigentlich nicht mithelfen, also die nicht teilen wollen, die Informationen nicht teilen wollen oder so eifersüchtig sind. Das funktioniert in so einem Kontext nicht. Und klar, wenn die Person, die zusammenschreibt, da brauchst du schon eine Art Hierarchie, weil man kann, die muss halt sagen können, du musst jetzt dahin bitte, du musst dahin bitte, du musst dahin bitte, damit das funktioniert. Wenn jetzt jeder einfach nur das macht, worauf er gerade Lust hat oder was er gerade interessant findet, dann funktioniert das, glaube ich, nicht. Also ja, eine klare Hierarchie ist, glaube ich, schon wichtig dann in so einem Kontext.
Ja? Ja, wie behältst du den Überblick? Also zum Beispiel die erste Geschichte war ja nach Hawaii und also ich habe dann Mittwoch gefahren. Dann irgendwie am Donnerstag kommt der Supermarkt irgendwie. Ja. Gleichzeitig sind die Brüder noch auf der Flucht und die haben Redaktionsschluss.
Ja.
Und du hast eigentlich keinen fertigen Schluss für die Geschichte. Mhm. Wie behältst du da den Überblick? Und bei dieser Geschichte, wann wusstest du eigentlich, wen du wo, wie, wohin schicken willst? Mhm. Und wann war die Geschichte sozusagen top, so halbwegs fertig, dass du wusstest, welche Puzzlesteine noch so?
Also das Erste, das war tatsächlich ein ziemlich heißer Ritt, weil wir mussten die Leute quasi am Nachmittag noch ins Flugzeug setzen und dann am Abend waren sie da und dann muss man halt wirklich auch in dieser kurzen Zeit irgendwie etwas Exklusives rausfinden. Also zum Beispiel hatten wir dann, also jemand ist dann in eine dieser Banlieues gefahren und hat mit Jugendlichen, arabischstämmigen Jugendlichen über das diskutiert, was da passiert ist, ob er ihr eigenes Gefühl von ausgegrenzt sein. Haben wir es doch noch geschafft, in kurzer Zeit Sachen rauszufinden. Aber tatsächlich, das Problem ist dann, am Freitag wurden ja diese beiden Typen erschossen und das war nach unserem Redaktionsschluss. Das war leider ein bisschen unglücklich, klar. Bei uns stand dann immer noch drin, die sind auf der Flucht, und das waren sie halt dann nicht mehr. Das konnte man dann nochmal aktualisieren in der digitalen Ausgabe, aber gedruckt ist halt gedruckt. Ja. Aber trotzdem, auch da versucht man dann halt einfach, was man kann. Also manchmal hat man halt Pech. Bei der anderen Sache, also eigentlich ist es ja so, du fängst an, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, du liest alles, was es dazu gibt, auch in der französischen Presse, und überall blinken halt Sachen auf. Du siehst, da gibt es das Waisenhaus. Du siehst, da gibt es eben diesen Gebetssaal. Du siehst, da gibt es den Typen aus der Vergangenheit, der sie radikalisiert hat. Und dann erstellst du schon mal ein erstes Raster an Sachen, die interessant sind, quasi im ersten Moment. Und dann gehen die Leute auf diese einzelnen Sachen los. Und da musst du halt aber so flexibel sein, umzuschwenken. Also wir hatten, glaube ich, ganz viele Sachen aufgeschrieben, wo wir dann gemerkt haben, okay, das ist jetzt nicht so interessant, oder da kommen wir jetzt einfach nicht weiter. Aber eigentlich musst du wirklich so von Minute 1 an irgendwie so Ziele auswerfen und da muss man sich halt drauf stürzen. Und dann, wann sich die Geschichte zusammensetzt, ich glaube wirklich so, das ist wie so ein Puzzle, das sich so langsam zusammensetzt. Du kriegst dann deine Information, dann erzählt jemand, okay, jetzt habe ich mit der Erzieherin gesprochen und die erzählt das und da wirklich so aus einzelnen Punkten setzt sich dann so nach und nach die Geschichte zusammen. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wann, vielleicht so am Mittwoch, am Vormittag hatte ich das Gefühl, okay, wir sind echt, das ist echt gut und dass ich die Akten hatte. der war, glaube ich, schon am Dienstag, da hatte ich das Gefühl, okay, das ist jetzt so reichhaltig, das ist jetzt eher das Problem, wie destilliere ich da die essentiellen Sachen raus.
Ja. Mich würde noch interessieren, also wie ihr da bei den Strukturen so vorgeht. Also du hast erzählt eben, die Chronologie ist immer eine Möglichkeit, vielleicht nicht die spannendste. Und mittlerweile machst du das ja schon ein Weilchen und kannst vielleicht auch sagen, was für Dramaturgien du eigentlich so ein bisschen in petto hast. Also, und dann denkst du vielleicht eher, okay, das ist vielleicht eher sowas oder sowas. Oder?
Das ist wirklich, das ist extrem schwierig, weil das ist auch so ein bisschen Gefühlssache. Also es ist halt nicht, also weil die Geschichte mit dem LKW, die habe ich, die habe nicht ich zusammengeschrieben, sondern ein unser London-Korrespondent, Christoph Scheuermann, der quasi dann das Team da vor Ort quasi angeleitet hat, der nach Wien geflogen ist und so. Und der hat dann zum Beispiel für diese Geschichte eher so eine geografische Dramaturgie gewählt. Also er ist dann ausgegangen von dem Lastwagen und vom Unglück und hat, glaube ich, angefangen bei, er hat nämlich quasi das Herkunftsdorf eines der Schlepper ausfindig gemacht. Und diese Schlepper sind ja auch ziemlich die kommen aus sehr ärmlichen Gegenden oft und sind selber ja irgendwie auch Opfer manchmal der Umstände. Jedenfalls war es interessant, also in diesem Dorf anzufangen, mit dem Lastwagen anzufangen und dann zu sagen, gut, was ist eigentlich die Geschichte dieses Fluchtwegs, dieser Schlepperroute, wo fängt die an? Die fängt in Istanbul an, weil da sind nämlich diese Reisebüros, die diese ganzen Reisen organisieren. Und dann geht man in Istanbul los, weiter über Kos. Dann irgendwie waren wir irgendwie in Belgrad, da war das Hotel Mr. President und das Hotel Mr. President ist irgendwie der Ort, wo die ganzen, wo wirklich so die örtliche Mafia, das gehört quasi dieser Mafia und da kann man quasi auch seine Reise weiter buchen und das findet alles total offen statt. Und so hat man dann diese verschiedenen Punkte, an denen man das dann erzählen kann. Und das Entscheidende ist halt eben, dass es nicht beim Deskriptiven bleibt, sondern dass man immer dazwischen wieder auf die Analyse zurückkommt und auf die Fakten. Aber das ist jetzt auch nur ein Beispiel. Also es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass der Text eine klare Struktur hat, weil bei 10 Seiten, 25.000, 30.000 Zeichen geht sonst der Überblick verloren.
Ja. Das ist jetzt für dich ganz hypothetisch. Wenn du dir vorstellen würdest, die Geschichte, sagen wir, in der Schweizer Sonntagszeitung, die 3 Leute hat, die daran arbeiten können. Was würdest du mit denen machen? Also eigentlich schon mal nur zum Zusammenschreiben. Und wo würdest du die hinstellen? Du kannst die nicht beide nachher in die Korrektur schicken. Wo hättest du jetzt da den Fokus gelegt? Oder wie würdest du sagen, lest und schreibt zusammen. Es hat keinen Sinn, dass wir da selber was herauszubringen versuchen.
Also ich glaube, wenn man jetzt wirklich zu dritt nur ist, also 3 Reporter wären auf jeden Fall schöner als 2, aber
Sagen wir drei Reporter.
Also dann würde ich schon sagen, also der zusammenschreibt, da würde ich sagen, der soll sich die ganzen, sozusagen alles, was er sich anlesen kann, anlesen und quasi all das schon mal aufschreiben, was er eben aufschreiben kann, um so ein Gerüst zu haben. Und dann würde ich aber trotzdem sagen, wir müssten eben so 3 Punkte haben, wo wir irgendwas selber erzählen können. Also ich hätte auf jeden Fall jemanden in die Korrektur geschickt, weil das war so klar, dass da etwas rauskommt. Französische Hauptstadtjournalisten reisen nicht gern so weit. Da war auch fast niemand. Da war eben so ein Lokalsender von France 3. Also und die SZ, genau. Aber das zeigt auch so unterschiedliche Reportagetraditionen. In Frankreich lässt man das dann vom lokalen Team von France 3 filmen. So, also da hätte ich auf jeden Fall jemanden hingeschickt. Ich hätte auch auf jeden Fall jemanden in dieses Viertel hingeschickt, wo die radikalisiert wurden, versucht damit irgendwie Leuten in Kontakt zu kommen, die die Leute von früher kennen. Und ich glaube, ich hätte auch auf jeden Fall jemanden da in La Grande Borne, diesen Ort, wo Koulibaly herkommt, hingeschickt. Dann hätte ich gesagt, das ist eher so eine Geschichte, also dann kann man eben die Kindheit erzählen und dann kann man sozusagen die Sozialisierung erzählen und irgendwie auch das soziale Problem, was ja irgendwie hinter allem auch irgendwie steht. Und dann hast du aber die ganzen Fakten, hat dann jemand hier und kann das, und das kann man, glaube ich, dann gut, also man braucht, Genau, das soll, man kann sowas jetzt nicht nur machen, wenn man 10 Leute losschickt. 10 Leute ist halt die Luxusvariante, aber ich glaube wirklich, letztlich geht es darum, große Stoffe zu den Teams zu erzählen. Das kann man auch zu dritt oder zu viert, glaube ich, gut machen. Und es muss auch nicht 25.000 Zeichen sein. Ich glaube, man kann auch irgendwie auf 15.000 Zeichen oder auf 10.000, gut, auf 10.000 wird es dann ein bisschen, da muss man sich dann sehr beschränken auf die Basics, aber ja.
Ja. Wie kann man sich das bei euch vorstellen, wenn ihr das Team zusammenstellt? Nehmt ihr ja sicher die Leute, die schon was wissen, jetzt hier wahrscheinlich Französisch sprechen. Mhm. Und ist es dann bei euch so, dass so, juhe, ich will mit, oder ist es mehr so, oh nein?
Ah, das ist, glaube ich, so verständlicherweise eine Mischung. Also ich meine, die Leute haben natürlich auch manchmal was vor am Wochenende und wollten eigentlich gerne mit Freunden irgendwie an die Ostsee fahren oder haben eigentlich sonst viel zu tun. Klar, es ist jetzt nicht so, dass es immer so ist, dass jeder dann verdonnert wird. Also es gibt halt durchaus auch, dass Leute irgendwie einen Grund haben, warum es gerade nicht geht. Ich glaube, ich habe doch irgendwie einen halben Freitag gebraucht, bis ich dieses Team zusammen hatte, dann wirklich. Aber klar, in so einem Fall ist natürlich, man muss schon auch das gut quasi auswählen. Also es ist ja auch wahrscheinlich auch hier nicht immer ganz leicht, genügend Leute zu finden, die Französisch können. In Deutschland ist es eher schwierig, dass man genug Leute findet, die dann sich auch zutrauen zu recherchieren, die dann Französischkenntnissen. Und das war natürlich auch so ein Auswahlkriterium. Wir haben dann auch Leute von Spiegel Online dazu genommen, weil da noch welche waren, die Französisch können und so. Also, ja. Also jetzt nicht so, dass alle immer gleich in der Wachstellung gehen und sagen, jetzt rennen wir aber los, sondern das ist auch so ein Prozess, so ein Team auszuwählen und zu gucken, wer dann wirklich kann und so. Ja.
So, die Feedback-Kultur, setzt ihr euch nochmal zusammen in eurem Team, die alle losgeschickt sind und redet darüber, was schlecht gelaufen ist und was ihr besser machen könntet? Oder gibt es das nochmal oder ist dafür keine Zeit?
Nein, wir haben dann, also die Feedback-Runde ist dann eigentlich die Heftkritik, wo man dann nochmal zusammensitzt, auch in der großen Runde und in der kleinen Runde im Ressort und wo man dann sagt, das ist irgendwie nicht gut gelaufen, das hätten wir besser machen können oder da ist der Text doch nicht so gut gebaut oder so. Klar, sowas machen wir schon. Wir haben auch immer wieder so Diskussionen, ob man eigentlich so eine Art Krisenstab braucht, der dann auch so über alle Medien hinweg, also online, Print, Spiegel TV, irgendwie das koordiniert. Ich glaube, da könnten wir auch besser werden und so. Also solche Sachen überlegen wir uns schon dauernd. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich danach im Team nochmal hinsetzt mit all den Leuten, weil die sind dann vielleicht auch schon wieder längst in alle Winde verstreut und so nochmal ein Feedback macht.
Dann zu dem Punkt, dass ihr das online während der Woche, während der Recherche, die wichtigsten Recherche-Ergebnisse schon online stellt, um ein Tagebuch zu führen? Oder habt ihr gesagt, das wird eine exklusive Kaufgeschichte?
Wir haben das überlegt und ich glaube, man könnte das auch so machen, dass man sozusagen während der Woche so einzelne Sachen, wo man merkt, das brauchen wir jetzt nicht für die große Geschichte, dass man die nimmt und dann noch einmal und dann quasi in der Woche benutzt, um eigentlich die große Printgeschichte dann anzuteasern. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Man könnte auch sowas wie Video-Interviews machen, weil die Leute sind, also unsere Leute waren dann auch zum Teil mit Fotografen unterwegs. Das haben wir aber alles nicht gemacht. Aber theoretisch wäre das eigentlich eine gute Idee.
Du sagtest vorher, dass das Geld keine Rolle gespielt hat, aber trotzdem gab es ja irgendwie eine Obergrenze oder etwas.
Ja.
Ist da irgendwie in solchen Breaking News Fällen überhaupt ein Budget, das dann nicht offen
ist? Also es ist natürlich nicht so, dass Geld gar keine Rolle spielt. Aber was ich damit einfach nur sagen wollte, ist, wir sagen dann in so einer Situation, das ist jetzt so sehr unser irgendwie Markenkern, dass wir da in großer Zahl präsent sein müssen, dass wir uns das halt auch leisten, so ein Team. Das heißt jetzt nicht, dass wir die in teure Hotels stecken und dass die irgendwie gigantische Spesen verursachen sollen. Aber es gibt, also ich habe jetzt keine Zahl. Ja, ich versuche einfach irgendwie das vernünftig zu machen, dass es irgendwie keine Exzesse gibt. Ja? Aber, aber es gibt auch keine Exzesse. Es ist einfach nur, Damit wollte ich einfach nur sagen, so eine Sache muss man, ich glaube, das ist auch wichtig, also auch für ein Medium, was jetzt nicht endlos viel Geld hat. Zumindest, also ich glaube, für eine Tageszeitung ist es irgendwie auch mal wichtig, so, sich so etwas zu leisten. Oder für eine Sonntagszeitung, die jetzt vielleicht nicht sonst eigentlich eher haushälterisch umgeht mit Geld. Ich glaube, weil solche Sachen, glaube ich, auch von Lesern geschätzt werden. Man kann die auch groß verkaufen und groß inszenieren, gerade auch multimedial. Deshalb, das ist, glaube ich, auch ein Investment, was sich auszahlt, glaube ich. David?
Die Zusammenarbeit oder Kooperation Print und Online ist ja vom Spiegel immer wieder ein Thema. Gerade bei so einer Geschichte, arbeiten wir da zusammen oder sieht da Print dann einfach die französisch sprechenden Onliner auf und...
Nee, im Gegenteil. Nee, das war eigentlich gerade ein besonders gutes Beispiel, weil wir da, das war ein Beispiel von sehr enger Kooperation, wo wir gesagt haben, in dieser Woche gibt es die Möglichkeit, dass jetzt online auch jemanden schickt, der irgendwie, keine Ahnung, dann halt so ein kleines Stück aus La Grande Borne oder so macht. Aber am Ende ist das natürlich auch so ein bisschen austauschbar, weil alle machen das so während der Woche. Dann haben wir gesagt, nee, wir machen jetzt ein großes Team, da sind auch Leute von online dabei und wir setzen aber auf die gemeinsame große Printgeschichte. Also wir haben jetzt auch nicht einfach so das Durchgriffsrecht, dass wir die Leute da abziehen können. Das muss man schon alles abstimmen miteinander.
Aber das heißt, für online ist aus dieser Recherche dann während der Woche nichts aufgefallen oder entstanden?
Während der Woche nicht, aber danach sind zum Teil einzelne Sachen, Zulieferungen und so, die dann nicht für die Printgeschichte benutzt worden sind dann auf online als Stück gekommen. Also hat online schon auch was davon gehabt.
Weil die dann online im Kaufartikel, und die wurde dann irgendwann freigegeben, nach der Erscheinungshälfte.
Die Geschichte, die man online? Bei uns geht nach einem Monat gehen alle Geschichten im Archiv online. Okay. Also kann man sie finden, aber sie werden jetzt nicht gefeatured nochmal groß. Nee, das ist eine Printgeschichte oder auf dem iPad, aber die ist dann nicht online gekommen.
Ist auch nicht geplant bei Spiegel, dass sie solche Geschichten nach Erscheinen des Heftes für Fans oder so, dass man die kaufen kann für 3 Euro oder 5 Euro für Leute, die kein Abo
haben? Ja, doch, darüber denken wir nach. Ja.
Wie war das Feedback einerseits aus der Leserschaft, andererseits aus der Branche? Also haben dann die französischen Zeitungen euch auch geschrieben?
Wir haben tatsächlich, was sonst nicht so oft passiert, sehr positive Leserbriefe bekommen von Leuten, die das gut fanden. Und ich glaube, eine Figaro hat uns dann zitiert. Ja, und sich, glaube ich, weiß nicht mehr genau, so ein bisschen verwundert berichtet, dass die deutsche Presse das jetzt rausgefunden hat oder so. Ja, dann nochmal ganz vielen Dank. Die Aufmerksamkeit.